Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich spreche heute mit Frau Prof. Dr. Hildegund Keul über das Thema Vulnerabilität und Rechtsextremismus. Hildegund Keul ist seit 2009 außerplanmäßige Professorin für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Sie beschäftigt sich neben weiteren Themen mit Vulnerabilität als Schlüsselbegriff in Theologie, Wissenschaft und Gesellschaft und leitet das DFG-Forschungsprojekt Verwundbarkeiten, eine Heterologie der Inkarnation im Vulnerabilitätsdiskurs. Willkommen, Frau Professorin Keul.
Ja, ich grüße Sie.
Sie arbeiten, wie ich gerade schon erwähnt habe, an der Universität Würzburg, haben aber doch einen biografischen Bezug zu den östlichen Bistümern. Können Sie dazu zum Einstieg ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ab 1993, also relativ kurz nach der Wende, habe ich 10 Jahre lang im Bistum Magdeburg gearbeitet, und zwar mit 2 halben Stellen. Eine halbe Stelle war im Seelsorgeramt, da war ich auch für die Frauenpastoral zuständig, habe aber zum Beispiel auch bei den Bistumswallfahrten mitgewirkt oder ähnliche Projekte. Und ich habe bei der Ausbildung von Gemeindereferentinnen und Referenten mitgewirkt. Ich war Dozentin und in dem Kontext habe ich natürlich auch mit Menschen zu tun gehabt, die zum Beispiel im Bistum Erfurt tätig waren, also die ihre Ausbildung bei uns gemacht haben. Und ich kann nur sagen, ich habe wirklich sehr, sehr gerne in Magdeburg gearbeitet. Ich habe da auch heute noch sehr gute Beziehungen hin, worüber ich mich sehr freue. Das ist ja jetzt schon 2004 bin ich da weg. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Und das finde ich ganz schön, dass ich da noch Beziehungen hin habe. Und ich habe auch immer sehr gerne mit den Menschen einfach so was, was ich an der Straßenbahn oder so geredet. Also ich bin mit den Menschen einfach da sehr gut zurechtgekommen, so aus meiner Sicht. Ich weiß natürlich nicht, was die sagen, aber so von mir her habe ich da immer sehr gerne gelebt. Und ja, denke immer gerne an diese Zeit zurück. Und wenn ich mit dem Zug in Magdeburg in den Hauptbahnhof einfahre und auf den Dom schaue und die Stadt, dann habe ich immer so ein bisschen ein Heimatgefühl.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und das ist ja auch schön, wenn solche Beziehungen bestehen bleiben. Und ich glaube auch dieses Gefühl, dass man auch auf dem Domplatz oder in der Bahn sich mal unterhält, das haben auch viele Erfurterinnen und Erfurter und das ist definitiv etwas, was auch hier das Lebensgefühl ausmacht. Insofern, das ist eine sehr schöne Sache und darauf werden wir vielleicht später auch nochmal zurückkommen, wenn es um gesellschaftliche Beziehungen und darum geht, wie wir auch in unserem Alltag miteinander umgehen. Jetzt möchte ich aber erstmal auf Ihre Forschung näher eingehen und erstmal ein paar Begriffe klären, die wir dann vielleicht später im beziehungsweise ganz sicher später im Gespräch noch verwenden werden. Wenn Sie von Verwundbarkeit sprechen beziehungsweise schreiben, benutzen Sie die Begriffe Vulnerabilität und Vulneranz. Können Sie erklären, was Sie damit meinen, was die beiden Begriffe unterscheidet?
Ja, sehr gerne. Ja, Verwundbarkeit, das Fachwort im Wissenschaftskontext ist Vulnerabilität. Das kommt schlichtweg auch aus dem englischen Einfluss her, Vulnerability, das ist zwar eingedeutscht, aber quasi das Fachwort innerhalb des interdisziplinären Austauschs. Also ich unterscheide jetzt da irgendwie nicht zwischen Vulnerabilität und Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit, ist ja auch noch eine Möglichkeit, ein mögliches Wort, sondern ich verwende die alle drei und finde es immer ganz schön, dass ich auch beim Schreiben oder so auch mal wechseln kann, da hat man nicht immer dasselbe Wort. Es bedeutet also aus meiner Sicht, es gibt auch Positionen, da werden die Worte differenziert, aber da fand ich bis jetzt noch nicht so überzeugend, dass ich das selbst übernommen habe. Also von daher die Verwundbarkeit, da sage ich gleich noch was dazu. Und was anderes, aber damit auch verbunden, ist die Vulneranz. Das ist auch ein Fachwort aus den Wissenschaften. Damit beschreiben wir die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Bereitschaft von Menschen, anderen Menschen Gewalt anzutun. Oder vielleicht auch, wenn wir an die Ökologie denken, anderen Lebewesen gezielt Gewalt anzutun. Da gibt es ein spezielles Wort für die Vulneranz aus dem einfachen Grund, weil das Wort Gewalt einfach so wahnsinnig, wahnsinnig weit ist. Ne? Da fallen auch die Naturgewalten drunter. Und eine Naturgewalt ist ja nochmal was anderes als die zwischenmenschliche Gewalt. Und deswegen gibt es da ein Spezialwort für. Also das Substantiv ist die Vulneranz. Und man kann aber zum Beispiel auch sagen, vulnerante Strukturen, zum Beispiel von Missbrauch und Vertuschungsgewalt.
Könnten Sie vielleicht, um das nochmal wirklich konkreter runterzubrechen, anhand einer bestimmten Alltagssituation erklären, wie drückt sich Vulnerabilität bei Menschen aus? Inwieweit sind wir alle vulnerable Wesen?
Ja, das ist ganz wichtig. Also eine Grundunterscheidung ist die zwischen einer Verwundung, die tatsächlich schon passiert ist, und der Verwundbarkeit. Die Verwundbarkeit ist ein Begriff, der etwas beschreibt, was sich auf die Zukunft bezieht. Also wenn ich bestimmte Dinge weiß, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel mich davor fürchte, verwundet zu werden. Zum Beispiel im Straßenverkehr, aber auch in ganz anderen Kontexten. Da können Sie sich jetzt ganz viele Kontexte ausdenken, zum Beispiel auch im Familienkontext. Also zum Beispiel in einem Streit in einer Familie. Da habe ich auch eine bestimmte Verwundbarkeit. Das heißt, ich weiß, es besteht die Möglichkeit, dass ein anderer Mensch, mit dem ich eigentlich eng verbunden bin, mich verwundet. Und das prägt das Verhalten von Menschen sehr stark. Also häufig in unserem eigenen Verhalten agieren wir quasi aus dem Bewusstsein heraus, dass wir verwundbar sind. Also man kann sagen, es gibt eine allgemeine Verwundbarkeit von Menschen. Das ist schlichtweg das Merkmal daran, dass wir alle irgendwann sterben müssen, leider. Und wir sterben letztlich immer an den Wunden, die wir haben, welche Art auch immer das ist. Also die Sterblichkeit führt uns vor Augen, dass wir als Menschen alle verwundbar sind. Aber wir sind es natürlich in Bezug auf bestimmte Gefahren sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in der Corona-Pandemie waren alte Menschen vulnerabler dem Virus gegenüber, als es junge Menschen offensichtlich waren. Aber das heißt natürlich nicht, dass es junge Menschen nicht treffen kann. Und das heißt auch nicht, dass alte Menschen unbedingt getroffen werden. Also von daher, es ist wirklich ein Begriff, der sich auf die Zukunft bezieht. Und wir leben sehr stark quasi aus dem Bewusstsein heraus, aus der Überlegung heraus, was kann in Zukunft eigentlich passieren? Und natürlich, ja, Wunden sind einfach nichts, was wir uns herbeisehen, normalerweise jedenfalls nicht. Die schmerzen einfach, die tun weh, sie behindern das Leben. Wir können vielleicht uns nicht mehr so einfach bewegen, so fröhlich sein, wie wir das möchten. Und deswegen versuchen wir, Wunden zu vermeiden. Und da steckt die Macht von Vulnerabilität drin, von der Verwundbarkeit, dass wir nämlich, wenn wir merken, oh, wir sind hier verwundbar, uns fragen, wie können wir verhindern, dass die Verwundung tatsächlich eintritt? Und dann handeln wir. Und dann haben wir ein ganzes Spektrum. Wir können ganz unterschiedlich darauf reagieren. Aber da drin steckt die Macht von Verwundbarkeit, dass wir quasi uns herausgefordert fühlen zu handeln, wenn wir selbst uns als vulnerabel fühlen oder auch, wenn wir die Vulnerabilität anderer Menschen sehen. Jetzt habe ich sehr lange an einem Stück geredet. Ging es trotzdem?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und es ist besser, wenn man das ein bisschen ausschweifender erklärt als zu wenig. Insofern vielen Dank dafür. Bevor wir auf den Rechtsextremismus kommen, könnten Sie vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, inwieweit Vulnerabilität auch in der Theologie für Sie ein Schlüsselbegriff ist?
Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz weites Feld. Ich versuche das mal ganz konkret zu machen. Also gesellschaftlich werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir quasi versuchen müssen, so wenig verwundbar wie möglich zu sein. Also der Versuch ist immer, Vulnerabilität, die Verwundbarkeit abzusenken. Also sie irgendwie möglichst niedrig zu halten, sie nicht irgendwie hochgehen zu lassen. Habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist sehr verständlich, weil wir einfach keine Schmerzen ertragen wollen. Wunden können auch lebensgefährlich sein, deswegen wollen wir die verhindern. Deswegen, der gesellschaftliche Diskurs geht zum größten Teil eigentlich darauf, verhindere es, verwundet zu werden. Das ist zum Beispiel auch daran zu sehen, das ganze Versicherungswesen. Ne? Das Versicherungswesen versucht quasi, uns gegen die Verwundbarkeit irgendwie zu wappnen. Also es versucht, dass Verwundungen gar nicht eintreten oder wenn sie eintreten, dass die Wirkungen von der Verwundung möglichst niedrig gehalten werden. Also von daher gibt es da so einen ganzen, quasi so eine ganze Bewegung, gesellschaftlich Verwundbarkeit niedrig zu halten. Und das Christentum sagt natürlich auch, es ist super wichtig, dass Menschen sich selbst schützen. Also wenn wir uns nicht selbst schützen, dann können wir überhaupt gar nicht irgendwie überleben. Das geht ganz schnell schief, wenn wir uns nicht schützen. Also zum Beispiel, dann laufen sie einfach auf die Straße und gucken nicht, wo ein Auto kommt und zack, haben sie Pech gehabt. Ne? Also das kann sehr schnell ans Leben gehen, wenn wir uns nicht selbst schützen. Von daher keine Frage, Selbstschutz ist in ganz vielen Fällen notwendig und es ist auch was Alltägliches, sich selber zu schützen. Aber das Christentum sagt, es gibt noch eine ganz andere Art, mit Verwundbarkeit umzugehen. Und die heißt, du bist ein verwundbarer Mensch und trotzdem steckt in der Verwundbarkeit auch etwas, was Leben fördern kann, was Leben weitet, was es offen macht. Nämlich, dass Menschen sich quasi in ihrer Verwundbarkeit miteinander verbinden können. Also ein Beispiel ist, wenn zum Beispiel in Ihrer Familie bekannt wird, also das vorausgesetzt in der Familie haben Sie so ein gewisses, eine gewisse Grundsympathie füreinander, wenn da bekannt wird, dass ein Mensch von Ihnen an einer tödlichen Krankheit leidet. Dann passiert was ganz Signifikantes auch, also was ganz Menschliches, dass sich nämlich Menschen in ihrer Verwundbarkeit miteinander verbinden. Und in dieser Verbundenheit wird eine ganz große Kraft aktiviert. Plötzlich, vielleicht hat man sich vorher irgendwie gestritten, man hatte irgendwelche Schwierigkeiten miteinander und hat gar nicht mehr richtig miteinander reden wollen. Jetzt passiert aber sowas und plötzlich fängt man an und kommuniziert ganz anders miteinander. Und das Christentum, für das ist das ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, selbst wenn Verwundungen passieren, die wir natürlich nicht wollen, ne, aber die unweigerlich auch auf uns zukommen, weil wir ja irgendwann sterben, wenn Verwundbarkeit aufbricht, wenn wir in unserer Verwundbarkeit angetastet werden, eine ganz gute Art und Weise damit umzugehen, ist, sich untereinander zu verbinden, weil daraus eine Kraft entsteht, mit der Verwundbarkeit umzugehen. Das heißt also, im Christentum ist es sehr wichtig, dass Menschen einander in ihrer Verwundbarkeit beistehen. Also ihr nicht ausweichen, sondern sich einander zuwenden und in der Verwundbarkeit beistehen. Und das kann ich auch noch mal theologisch ein bisschen genauer machen, wie ich jetzt darauf komme, dass sowas im Kern des Christentums steht. Das behaupte ich tatsächlich, wenn Sie sich schlichtweg die Weihnachtsgeschichte angucken. Im Zentrum der Weihnachtsgeschichte steht ein neugeborenes Kind, Jesus, geboren von Maria. Und dieses Kind ist hochverwundbar, weil alle neugeborenen Kinder hochverwundbar sind. Es gibt nichts Verwundbares als ein neugeborenes Kind. Das kann sich überhaupt nicht schützen. Es kann sich auch nicht selbst versorgen. Das würde sogar dann sterben, wenn ein Glas Wasser neben ihm steht, wenn es keinen Menschen gibt, wem dieses Wasser reicht. Und das zeigt genau dieses Bedürfnis von Menschen, dass man nicht allein gelassen werden kann in der Vulnerabilität. Man braucht andere Menschen, die solidarisch zu mir stehen oder die zu ihnen stehen. Also dieses Zueinanderstehen in der Vulnerabilität ist ein ganz entscheidender Punkt. Und bei der Weihnachtsgeschichte, da kommt ja noch dazu, also Jesus ist als Neugeborenes verwundbar und natürlich, weil Herodes, jetzt kommt das Politische mit rein, weil der König Herodes das Kind quasi verfolgen will, weil es sich von dem in seiner eigenen Verwundbarkeit als König, als machtvolle Person angetastet und bedroht fühlt. Und dieses Kind kann nur dann überleben, wenn andere Menschen bereit sind, ihre Lebensressourcen herzugeben, damit dieses Kind leben kann. Also Maria und Josef. Und Josef, obwohl wir in der katholischen Tradition ja sagen, dass er gar nicht der biologische Vater war und trotzdem als sozialer Vater wirklich ein Vater ist und diesem Kind beisteht. Und diese völlige Bereitschaft, quasi alles herzugeben und in eine große Gefahr reinzugehen, also gerade bei Josef finde ich das immer wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also der hätte ja auch in der Situation, als die Bedrohung durch den König Herodes deutlich geworden ist, das ist ja für ihn auch eine große Bedrohung, wenn da plötzlich irgendwie die Soldaten anrücken und das Kind töten wollen, da kann das für ihn ja auch tödlich ausgehen. Und er hätte ja sagen können, Maria, das ist mir jetzt zu viel, ich mache mich vom Acker, aber das macht er nicht, sondern er steht wirklich ganz liebevoll, solidarisch zu diesem Kind, zur Frau, die er liebt. Und sie gehen dann nach Ägypten, eine sehr schwierige Situation, und Josef macht das aber, damit das neugeborene Kind, der kleine Jesus, eine Chance hat, überhaupt zu leben. Und das ist eigentlich der Kern dessen, worum es im Christentum geht. Also etwas sehr Humanes, also das Christentum und eine humane Haltung dem Leben gegenüber hängen ganz eng zusammen. Ist ja auch klar, denn wir sagen ja, Gott ist Mensch geworden, ne? Und dann ist natürlich diese Religion, die sagt, Gott ist Mensch geworden, mit der Humanität ganz eng verbunden.
Man sieht, das ist, glaube ich, ein Thema, zu dem wir eigentlich nochmal eine Podcast-Folge machen müssten. Aber ich glaube, gerade diese Erfahrung der Verbundenheit in der Verletzlichkeit ist ja hoffentlich auch eine der positiven Erfahrungen, die viele Menschen im kirchlichen Bereich machen können oder in ihren Heimatgemeinden. Wenn wir jetzt aber zum Rechtsextremismus übergehen, ich denke, Vulneranz bzw. Gewalt ist etwas, was viele Menschen mit Rechtsextremismus verbinden. Aber Vulnerabilität, also Verletzlichkeit wiederum, ist ja was, was so im Auftreten von rechtsextremen Menschen anscheinend auch gar nicht vorkommt. Deswegen, wie kommen diese beiden Themen für Sie zusammen, Vulnerabilität und Rechtsextremismus?
Ja, das ist vielleicht von der ersten Wahrnehmung des Rechtsextremismus so, dass man sagt, okay, irgendwie viele Menschen assoziieren damit quasi die gewaltsame Seite, aber nicht die vulnerable Seite. Ich glaube aber trotzdem, dass im Rechtsextremismus die Vulnerabilität eine ganz, ganz große Rolle spielt. Weil nämlich eine Strategie des Rechtsextremismus darin besteht, den Menschen immer wieder zu sagen, ihr seid besonders verwundbar. Also zum Beispiel zu sagen, die ganzen Migranten, Migrantinnen, die da jetzt kommen, die überschwemmen uns, die zerstören unsere abendländische Kultur. Eine Zeit lang haben die ja auch Weihnachtslieder gesungen. Also irgendwie war ja auch so die Rede, das christliche Abendland wird da zerstört. Das heißt also, die Migranten, Migrantinnen werden als eine Bedrohung dargestellt, die unsere eigene Vulnerabilität erhöht. Und das Gefährliche daran ist, also sind zweierlei. Zum einen wird so getan, als wenn unsere Vulnerabilität viel höher wäre als die der Migranten und Migrantinnen, was sachlich, faktisch nicht stimmt. Also die allermeisten Menschen, die aus ihrem Heimatland fliehen müssen, die tun das ja nicht, weil sie sich irgendwie das Paradies in Deutschland erhoffen, sondern weil die Lebensbedingungen in ihrem Herkunftsland so sind, dass sie gehen müssen. Oder weil ihre Familien keine Zukunftschancen haben. Also die Vulnerabilität der Menschen, die fliehen müssen, die über das Mittelmeer kommen oder die ganz andere schreckliche Wege der Flucht haben, deren Vulnerabilität ist faktisch gesehen deutlich höher. Aber der Rechtsextremismus tut so, als hätten die eigentlich gar keine Vulnerabilität, sondern das sind diejenigen, die quasi Gewalt ausüben gegen das sogenannte christliche oder auch nur gegen das Abendland. Also die unsere Kultur zerstören wollen, unsere Familien kaputt machen, mit, was weiß ich, wie heißt es immer, mit Genderwahn irgendwie unsere Familien zerstören wollen. Also da kommt sehr viel quasi ein Bild von, die wollen zerstören und wir sind vulnerabel. Und die Strategie zielt darauf ab, und das ist das Perfide meines Erachtens jetzt aus einer christlichen Sicht an dieser Strategie, dass sie darauf zielt, dass Menschen dann bereit sind, quasi Gewalt auszuüben. Also quasi die Legitimation von Gewalt läuft so, dass man sagt, wir sind ganz furchtbar vulnerabel, wir werden angegriffen, deswegen müssen wir uns verteidigen und wir können gewaltsam werden. Und diese ganze Debatte, die wir jetzt im Januar, Februar, März hatten, die läuft ja auch immer noch weiter in Bezug auf Remigration, genau darum geht's. Also es wird dargestellt, wir sind die Vulnerablen und die sind quasi die Gewaltsamen und die müssen wir rauskriegen, sonst zerstören die uns. Und dann müssen die abgedrängt werden. Und es ist quasi eine Verkehrung von Vulnerabilität und auch eine Instrumentalisierung in der Hinsicht, dass diese Strategie quasi immer wieder betrieben wird. Wir sind die Verwundbaren. Wir sind, unsere Vulnerabilität wird erhöht. Ne? Also wir werden bedroht und deswegen müssen wir quasi, jetzt mal bildlich gesprochen, zu den Waffen greifen.
Und wie funktioniert das Ihrer Meinung nach genau? Also wie schafft es diese Rhetorik, diese Umkehrung zu bewirken? Ist das bei Menschen, die sich vielleicht sowieso schon besonders vulnerabel fühlen einfach und das wird dann nochmal erhöht? Gibt es Menschen, die dafür besonders empfänglich sind, oder wie genau funktioniert dieser Mechanismus?
Also ich fürchte, dass das nicht einfach ein Problem ist, dass man quasi eingrenzen könnte auf eine bestimmte Gruppe, sondern da ist jede Gruppe innerhalb, jede soziale Gruppe innerhalb der Gesellschaft hat auch ihre verschiedenen Vulnerabilitäten, also ihre verschiedene Verwundbarkeit. Aber zum Beispiel, was ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist die Abstiegsangst. Also das ist ja ein Phänomen im Rechtsextremismus, soweit ich das quasi in der Literatur nachvollziehen konnte, dass es ja nicht immer die Menschen sind, denen es wirklich richtig schlecht geht, sondern es sind oft Menschen, die sagen, mir geht's eigentlich ganz gut, aber es könnte ja sein, dass etwas passiert. Und dann kann es sein, dass ich quasi einen sozialen Abstieg erleide. Also zum Beispiel in Thüringen, schauen Sie sich Erfurt an, eine wunderschöne Stadt. Also Erfurt hat ja, ich kenne halt Erfurt auch schon ein bisschen länger, das hat ja sehr gewonnen, da ist ja viel investiert worden, das ist eine sehr schöne Stadt, also viel Geld auch reingegangen, viel Engagement, auch viel persönliches Engagement von vielen Menschen reingegangen, dass diese Stadt jetzt wieder so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Ne? Und die hat sich ja wirklich sehr verändert, zu ihrem Vorteil, wie ich finde. Und quasi dann trotzdem bei dem, was man erreicht hat, zu befürchten, das kann aber alles zerstört werden. Also insofern ist das jetzt nicht ein Phänomen von Menschen, die quasi finanziell einfach nur arm sind oder nur diese Gruppe, sondern diese Abstiegsangst ist ein ganz entscheidender Punkt im Rechtsextremismus. Und ich meine, bei Abstiegsangst können sie einfach viele Menschen erwischen, ne? Also diese Angst quasi zu schüren davor, dass was passieren könnte, dass ich den sozialen Stand, den ich habe, den kulturellen, dass ich den verliere, da können sie Menschen immer Angst mitmachen. Und quasi diese Strategie des Angstmachens, das ist eine ganz fatale Strategie. Und da ist natürlich das Christentum, das ja aus einem gewissen Vertrauen heraus auch lebt von Menschen untereinander, das mit Gottvertrauen eine Haltung von Gottvertrauen hat, ist natürlich da auch sehr wichtig, ne? Sich von der Angst nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Natürlich, jeder Mensch hat Ängste, ne? Ich glaube, da kann sich niemand von ausnehmen, aber mit der Angst auch umgehen zu können und ihr das Vertrauen entgegenzusetzen.
Sie haben gerade schon Erfurt erwähnt und natürlich hier in Thüringen mit diesem Wahljahr beschäftigt das Thema Rechtsextremismus sehr viele Menschen. Und was Sie über das Christentum gesagt haben, dass das natürlich was sein kann, was dieser Angst entgegenwirkt, was einem Vertrauen bringt, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die viele Menschen, die diesen Podcast hören, machen. Aber wir leben hier ja nun mal in der Diaspora. Das heißt, es gibt relativ viele Menschen, die das in ihrem Leben nicht haben. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, Vulnerabilität und Rechtsextremismus, welche Schlüsse kann man denn auf einer auch außerkirchlichen oder außerchristlichen Ebene für die Bekämpfung von Rechtsextremismus ziehen?
Ja, also ich denke schon, dass Vulnerabilität ein ganz entscheidender Punkt ist. Also nicht nur Christen und Christinnen machen Erfahrungen damit, dass es eine verbindende Kraft in Wunden gibt, sondern das ist eine Erfahrung, eine humane Erfahrung. Die machen andere Menschen auch. Aber die Frage ist, wie kommt diese Erfahrung, die man vielleicht im persönlichen Leben macht, gesellschaftlich zur Wirkung? Und wie wird sie quasi auch politisch gelebt? Also, und da glaube ich, hat die Kirche eine ganz große Aufgabe, quasi daran zu erinnern und Menschen darin zu bestärken, dass die Verwundbarkeit auch etwas sein kann, was die kreative Kraft von Menschen untereinander und miteinander quasi eröffnet. Und das halte ich für eine Aufgabe von Kirche, das gesellschaftlich zu machen und jetzt nicht so nach dem Motto, wir machen diese Erfahrung, ihr macht sie nicht, sondern die anderen Menschen machen sie auch. Und zu versuchen, diese Erfahrung aufzugreifen und ihr gesellschaftliches Gewicht zu verleihen. Also das machen ja auch viele quasi Demokratiebewegungen im katholischen Bereich, die sich mit anderen verknüpfen. Da habe ich mich vor kurzem so ein bisschen mit beschäftigt, was es eigentlich für Aktionen gibt, die sich Demokratie stellen, also gegen die Zerstörung der Demokratie stellen. Dass sie ja versuchen, sich zu verbinden, und zwar nicht nur katholisch, sondern auch darüber hinaus. Und das ist eine Erfahrung, die wir aufgreifen können in ganz anderen Kontexten. Und sehr wichtig finde ich, dass das quasi auch ein politisches Gewicht bekommt. Denn die Politik ist hier natürlich jetzt nicht nur in Bezug auf die AfD oder rechtsextreme Parteien insgesamt, sondern die ist ja insgesamt gefragt. Also wenn Politik quasi diese Strategie mitmacht, das Gefühl von Vulnerabilität zu erzeugen, um bestimmte politische Interessen durchzusetzen, also quasi die Vulnerabilität, würde ich jetzt sagen, missbraucht, dann ist das eine ganz gefährliche Strategie. Und die ist nicht nur im Rechtsextremismus, sondern die können Sie halt auch in anderen Parteien finden. Und da sehe ich eine ganz große Aufgabe von Kirche und Politik, auch in der Verbindung von beiden. Also die Kirche sollte ein Gewissen sein, der Politik gegenüber dieser Strategie nicht zu verfallen, die nicht auch noch zu betreiben, sondern dem was entgegenzusetzen. Und eine Politik, die von der verbindenden Kraft von Wunden weiß und auf sie setzt, kann ganz anders aussehen. Die kann ganz anders agieren mit Menschen. Die hat, hat Empathieraum, Zuwendung, Offenheit, also nicht dieses Abschotten und Rauswerfen, sondern kommunikativ sein, gemeinsam Lösungen für Probleme finden wollen. Und das, glaube ich, ist die große Aufgabe. Allerdings gibt es eine Schwierigkeit, wenn ich sie auch noch benennen kann, weil nämlich, ich habe ja gesagt, die Kirche steht für diesen anderen Umgang mit Verwundbarkeit, diesen offenen, empathischen und solidarischen Zugang. Allerdings müssen wir natürlich ehrlichkeitshalber sagen, die katholische Kirche war da selber nicht immer so ein tolles Vorbild. Also zum Beispiel bei Missbrauch und Vertuschungsgewalt, da hat sie es genauso gemacht, dass sie quasi darauf gesetzt hat, dass Missbrauch vertuscht werden kann, dass auch oft gewaltsam durchgesetzt, dass es vertuscht worden ist, statt zu sagen, wir haben hier eine vulnerable Stelle, wir stehen zu der. Und ich meine, wir würden ganz anders dastehen, wenn sie den Weg der Verwundbarkeit gegangen wäre, so wie sie es eigentlich selber auch vertritt, also inhaltlich vertritt, aber dann selbst nicht praktiziert. Und das ist ein Problem, das wir haben. Und meines Erachtens muss die Kirche an der Stelle quasi wirklich eine Wendung, eine Umkehr vollziehen und das auch einsehen und öffentlich benennen, dass das ein Fehler war, ein falscher Umgang mit Vulnerabilität, damit sie diese Position, die sie eigentlich vertritt und vertreten muss, auch wieder glaubwürdig vertreten kann. Und das macht die Situation der Kirche ein bisschen schwieriger. Also, ich hoffe, dass wir da auf einen guten Weg kommen, genau diesen anderen Umgang mit Verwundbarkeit wieder glaubwürdig zu praktizieren.
Ja, denn also natürlich zu Verwundbarkeit gehört ja eben auch Selbstreflexion und aber ja, ich denke, man hat auch gemerkt, also sowohl auf dem individuellen als auch auf dem politischen als auch auf dem kirchlichen Level, dass sich verwundbar zu zeigen ja doch auch eine Herausforderung ist. Wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen, obwohl man noch viel, viel länger über dieses spannende Thema reden könnte. Aber wir werden in die Beschreibung dieser Folge auch noch mal ein paar Links setzen, damit alle, die jetzt zugehört haben und noch mehr darüber erfahren wollen, sich dann etwas durchlesen können. Und vielen Dank an Sie, Frau Professor Köll, für dieses spannende Interview. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder für eine neue Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.